Deutschlandfunk, der Tag.
Durch einen geradezu weihevollen Tonfall zeichnet sich Björn Höcke bei seinen Reden oft aus, aber der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Thüringen, er kann auch bellen, wie gerade im MDR-Fernsehen, als ihm in der Runde der Spitzenkandidaten eine Frage nicht passt.
Wir sind in einem einzigartigen historischen Experiment. Man versucht, eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft in eine multiethnische, multikulturelle Gesellschaft zu
bringen. Wir haben jetzt erlebt, dass wir zwei Minuten keine Antwort bekommen haben. Also ich verstehe, dass Sie emotional sind.
Nein, ich bin nicht emotional, ich versuche nur grundsätzlich zu sein. Weil die Leute draußen die Nase gestrichen voll haben von einem Weiter-so. Sie wollen Veränderungen, sie wollen kein Weiter-so. Sie wollen nicht, dass Thüringen irgendwann so aussieht wie Nordrhein-Westfalen.
Knapp zwei Wochen noch bis zum Wahltag, das schauen wir uns mit unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhardt genauer an und wie Proteste in Jena jetzt einen Auftritt des AfD-Spitzenkandidaten verhindert haben. Und gut zwei Wochen nach dem Vorstoß ukrainischer Truppen auf die russische Region Kursk erklärt uns unser Korrespondent Peter Sawicki, wie es um diese unerwartete und ja weiter auch gefährliche Gegenoffensive gerade steht. Das ist der Tag für diesen 21. August 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Henry, willkommen. Schön, dass wir reden können.
Hallo.
Demonstrierende verhindern Wahlkampfauftritt von AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke in Jena. Das ist die Schlagzeile, die wir heute lesen über etwas, was sich gestern Abend abgespielt hat. Erzähl uns, was genau ist dort vorgefallen?
Björn Höcke wollte einen Wahlkampfauftritt machen in einem Stadtteilzentrum in Jena-Lobeda. Das ist im Plattenbaugebiet in Jena. Und dagegen waren drei Gegendemos angemeldet. Man hat etwa mit 1000 Leuten gerechnet und dann kam aber 2000. Also Jena ist bekannt für eine sehr starke linke Szene, aber auch eine starke Zivilgesellschaft. Ganz unüblich für den Osten, muss man sagen. Gegen Jena ragt da ziemlich heraus. Und die Polizei musste dann umdisponieren. Und von diesen Gegendemonstranten sind etwa 50 ausgeschert und haben den Zugang zum Stadtteilzentrum und auch den einzigen Rettungsweg für Krankenwagen oder Feuerwehr mit einer Sitzblockade blockiert. Und sie haben auch versucht, die Polizeiketten zu überwinden, einige von denen, und ins Stadtteilzentrum zu gelangen. Die Polizei ist da mit Pfefferspray und Schlagstock vorgegangen, hatte aber das nicht ganz im Griff. Wahrscheinlich war auch zu wenig Polizei da. Und Björn Höcke ist ja auch eine besonders geschützte Person. Er ist ja seit Jahren immer mit Personenschutz vom Landeskriminalamt unterwegs. Es gab wohl auch einen Versuch, mit dem Auto durch die Gegendemo durchzukommen von Björn Höcke. Er ist dann gescheitert. Und dann haben sich Polizei und Personenschutz abgesprochen, dass die Teilnahme von Höcke aufgrund der Menge der Personen und auch der unübersichtlichen Lage vor Ort, dass es besser nicht stattfinden sollte. Die Polizei hat dann 12 Straftaten aufgenommen. Die AfD kommentiert relativ wenig dazu. Von der Bundesspitze habe ich noch nichts gehört, von Björn Höcke selbst auch nicht. Der Co-Vorsitzende in Thüringen, Stefan Möller, spricht von Zuständen wie in der Weimarer Republik. Aber sowas hört man wiederum von der AfD nicht, wenn Robert Habeck auch von einer Veranstaltung in Thüringen ferngehalten werden soll oder auch in anderen Bundesländern die Grünen, wenn da Straßen blockiert werden. Also das ist passiert. Es gibt, soweit ich weiß, keine Verletzten.
Lass uns ein bisschen mehr noch über Björn Höcke reden, den Spitzenkandidaten der AfD. Ist das, sehe ich das richtig, quasi die zentrale Figur der AfD im Landtagswahlkampf dort sicherlich, aber ist er auch, was alle politischen Gegner angeht, die Reizfigur in diesem Wahlkampf?
Natürlich, meine, Björn Höcke ist der Rechtsaußen in der Bundes-AfD, muss man sagen, auch ohne Amt im Bundesvorstand oder so. Er ist ja nur Thüringer Landesvorsitzender, aber er ist natürlich die zentrale Figur der äußersten Rechten in der AfD. Und er dominiert den Landesverband extrem. Also die Thüringer AfD ist auf Björn Höcke wirklich eingeschworen, kann man sagen. Und ist damit auch für seine politischen Gegner auch natürlich eine Reizfigur, klar. Und er ist auch der Einzige neben Sarah Wagenknecht, der es schafft, mehrere hundert Leute bei Wahlkampfveranstaltungen zusammenzubringen. Die sind alle sehr, sehr gut besucht, die Veranstaltungen der AfD, muss man sagen. Sie liegen ja auch bei etwa 30% in den Umfragen. Das heißt, Björn Höcke ist sehr erfolgreich bei seinen Anhängern und wird wiederum auch extrem abgelehnt von seinen Gegnern.
Und wenn du sagst, dass die Veranstaltungen der AfD gut besucht sind und wenn du auch sagst, dass Jena eigentlich ein Kontrast ist zum Bild, was es sonst im Land vielfach gibt, nämlich dass es dort eine sehr aktive linke Szene gibt, die auch dann Gegendemonstrationen anmeldet, wie gestern Abend. Ist das so ein bisschen das Bild, was du von Thüringen hast? Also viel Blau in der Fläche des Landes und ein paar Orte, Jena als Beispiel, wo es politisch ganz anders ist und die AfD viel mehr Gegenwind bekommt?
So ist es, wobei man dann zu Jena auch noch Weimar und Erfurt dazu zählen kann, wo die AfD nicht so stark ist. Ansonsten außerhalb dieser Städte kann man fast alles als ländlichen Raum bezeichnen. Und da ist die AfD dann auch natürlich dann auch über 30% in den meisten Orten.
Ja. In der Regierung allerdings sind Rot, Rot und Grün im Moment mit Bodo Ramelow von der Linkspartei an der Spitze. Wenn man sich die Umfragen im Moment anschaut, kann man sagen, das ist höchst unwahrscheinlich, dass Bodo Ramelow nach dem Wahltag am Sonntag in einer Woche dann noch Ministerpräsident bleibt.
Na, höchst unwahrscheinlich ist noch untertrieben. Ich würde sagen, es ist ausgeschlossen. Die derzeitige Minderheitskoalition kommt in den Umfragen gerade noch mal auf 25%. Ja, also die Linke ist eingebrochen. Die Grünen kommen möglicherweise gar nicht in den Landtag. Die SPD steht bei 6-7%. Also das sind extrem niedrige Werte. Von daher wird von diesen Parteien möglicherweise nur noch die SPD in einer anderen Koalition die Rolle spielen. Aber weder die Linken noch die Grünen werden in der zukünftigen Landesregierung dabei sein, würde ich mal prognostizieren wollen. Mhm.
Und was ist mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Sprechen wir die Tage viel drüber, weil es große Erfolge in Ostdeutschland, insbesondere in den Umfragen gibt vor den Landtagswahlen, den dreien dort. Wie sieht das in Thüringen aus?
Die liegen in Umfragen bei 19-20%, also sehr erfolgreich, das aus dem Stand. Es gibt ja den Landesverband auch erst seit wenigen Monaten. Man sieht sehr viele Plakate, auf denen Sarah Wagenknecht abgebildet ist, obwohl sie natürlich gar nicht zur Wahl steht hier in Thüringen. Aber es gibt auch eine doch für diese Partei recht bekannte Spitzenkandidatin, Katja Wolf, die war bis vor kurzem noch Oberbürgermeisterin von Eisenach, für die Linke damals noch. Die ist relativ beliebt bei den Leuten, die kommt gut an, die kann auch gut reden. Im Gegensatz zu anderen Landesverbänden vom Bündnis Sarah Wagenknecht gibt sie dem Landesverband auch ein eigenes Gesicht. Und das macht auch das BSW dann auch relativ noch ein Stückchen erfolgreicher in Thüringen, glaube ich. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie an der Regierung beteiligt sein werden. Also momentan geht man ja von so einer Konstellation aus CDU, Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD. Die könnten gerade so die Hälfte der Stimmen erreichen, je nach Umfrage. Das geht mal sind es ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Aber das ist bislang die wahrscheinlichste Koalition. Und wie gesagt, Sarah Wagenknecht ist die einzige neben Björn Höcke, die noch hunderte Leute auf einmal mobilisieren kann im Wahlkampf.
Ist eigentlich erstaunlich, oder? Aus dem Stand ein so entscheidender Faktor mit 19% in den Umfragen, das ist ja wirklich bemerkenswert.
Es ist bemerkenswert und das hat natürlich zu tun mit der einhelligen Ablehnung der Ampel in Berlin und der Landesregierung in Thüringen. Und ein Satz, den man eigentlich an allen Wahlkampfständen, egal welche Partei, hört, ist, es muss sich was ändern. Und Leute, die eben nicht AfD wählen wollten, die fühlen sich dann wiederum bei Bündnis Sarah Wagenknecht besser aufgehoben und können dort ihre Stimme abgeben. Bündnis Sarah Wagenknecht wirbt ja auch damit, dass sie einen Neustart machen wollen, wie immer der dann aussehen soll. Sie wollen alles anders machen als vorher, was natürlich auch schwierig ist. Aber es ist bei manchen auch eine gewisse Heilserwartung dabei, wenn man so Leuten zuhört, sowohl bei der AfD als auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht.
Und wenn du das uns so schilderst, dass quasi die Grundstimmung eigentlich vieler Menschen in Thüringen ist, es muss sich etwas ändern. Wie erklärst du dir diese große Unzufriedenheit, ich vermute mal, mit der Landesregierung, aber auch mit der Politik insgesamt, dann mit Blick auf die Ampel in Berlin und so weiter?
Also es hat sehr viel mit der Ampel in Berlin zu tun. Das hört man immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, im Wahlkampf oder auch anderswo. Die Unterscheidung zwischen Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik wird kaum noch gemacht. Also selbst bei Kommunalwahlen hat die Ampel in Berlin oder die Ablehnung der Ampel eine sehr große Rolle gespielt. Das wird immer wieder thematisiert. Die Leute wollen sozusagen auch ihr Bekenntnis abgeben gegen eine oder für eine bestimmte Politik. Und mit der Landesregierung sieht es ja so aus, es ist ja eine Minderheitsregierung seit gut 4 Jahren. Das ist natürlich einerseits ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten hat, aber es sind natürlich auch viele Dinge liegen geblieben. Vieles waren Kompromisse, die dann wiederum die Minderheitsregierung mit der CDU schließen musste. Und Kompromisse sind auch immer teuer in der Politik. Und es gab ja auch mal ein Versprechen von Neuwahlen. Das hatte Rot-Rot-Grün mit der CDU verabredet nach der Wahl von Thomas Kemmerich und dann der Wahl von Bodo Ramelow einen Monat später. Zu diesen Neuwahlen ist es nicht gekommen, obwohl die Leute die auch wirklich erwartet haben, diese Neuwahlen. Und hauptsächlich verhindert von 4 Abgeordneten der CDU und dann auch von 2 linken Abgeordneten. Wenn man hinter vorgehaltener Hand hört man dann schon auch, naja, die hatten ihr Mandat und wollten das einfach auch noch behalten.
Und wenn wir noch einen Blick in die Zukunft werfen mit dir zusammen, also geredet wird über ein mögliches Bündnis dann zwischen CDU, BSW und SPD. Jetzt habe ich mir gemerkt, die Sarah Wagenknecht stellt auch schon bestimmte Bedingungen Bedingungen für ein solches Bündnis oder dafür, dass sie mit an einer Regierung beteiligt ist. Das sind ja absehbar sehr komplizierte Verhältnisse. Wie gehst du jetzt in die letzten anderthalb Wochen, mit welchem Blick, was alles passieren könnte am und nach dem Wahltag dann?
Na, das sind ja gigantische Kröten, die Sarah Wagenknecht serviert und die natürlich auch der Landesverband, ihr eigener Landesverband, erstmal schlucken muss und dann auch wieder weiter servieren muss, die dann aber auch CDU und SPD schlucken müssten. Es geht ja darum, dass mögliche Koalitionspartner sich öffentlich gegen die Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland aussprechen müssten, gegen weitere Waffenlieferungen in die Ukraine. Und das würde ja auch der Parteipolitik von SPD und CDU auch widersprechen. Und außerdem sind das Fragen, die in der Landespolitik keine Rolle spielen. Aber man scheint beim Bündnis Sarah Wagenknecht gewollt, da im Zweifel auch eine Koalition daran scheitern zu lassen. Also das scheint nach Angaben der Spitzenkandidatin Katja Wolf, wäre dieses Bekenntnis wichtiger als die AfD an der Macht zu verhindern. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es kann nach der Wahl alles passieren. Das sind wir in Thüringen inzwischen auch schon gewohnt, dass nach Wahlen noch große Überraschungen kommen können. Und man weiß ja auch noch nicht, ob das Bündnis Sarah Wagenknecht eventuell noch die CDU überholt und dann Anspruch auf Ministerpräsidentenposten hätte. Das sind alles Fragen, die da noch offen sind. Und wie gehe ich damit um? Na, ich plane für die nächsten Monate auf keinen Fall einen Urlaub ein.
Henry, vielen Dank.
Gern.
Wir haben uns alle in einem Raum zusammengekauert, etwa 28 Leute. Es war angsteinflößend. Und dann haben wir geschrien, wir sind Wehrpflichtige, nicht schießen, wir ergeben uns alle.
Überrumpelt waren russische Soldaten, als die Ukraine den Krieg vor gut zwei Wochen zum ersten Mal in das Land des Aggressors getragen hat. Überrumpelt vom Vorstoß in die russische Region Kursk dürfte auch Wladimir Putin im Kreml gewesen sein. Und wie ist die Situation heute? Darüber habe ich mit Peter Sawicki im ARD-Studio in Kiew gesprochen.
Also mittlerweile spricht die Ukraine davon, circa 35 Kilometer ins Landesinnere, zumindest an der äußersten Stelle, gelangt zu sein auf russisches Territorium. Insgesamt bedeutet das, dass das in etwa 1300 Quadratkilometer Fläche sind. Das ist tatsächlich gar nicht so viel, wenn man das mal in Relation setzt. 1300 Quadratkilometer, das ist ein halbes Saarland. Also selbst mit Blick auf Deutschland ist es keine allzu große Fläche. Und noch weniger, wenn man sich die Gesamtfläche Russlands anschaut. Da ist es dann verschwindend gering, denn Russland hat eine Gesamtfläche von etwa 17 Millionen Quadratkilometern. Aber symbolisch ist das natürlich kaum zu überschätzen, dass die Ukraine ja jetzt seit über zwei Wochen mit eigenem Militär auf russischem Territorium präsent ist und Russland nicht in der Lage ist, nach wie vor dem ernsthaft etwas entgegenzusetzen. Im Gegenteil, es gibt zwar nicht mehr dieses hohe Anfangstempo, als die Ukraine da wirklich sehr zügig, fast ohne Gegenwehr vorgerückt ist. Mittlerweile schafft es Russland, sich da etwas besser zumindest zu verteidigen. Aber zum Beispiel gab es jetzt am Wochenende Angriffe auf Brücken durch die ukrainische Luftwaffe, ganz offensichtlich. Und selbst Pontonbrücken, die Russland da jetzt in der Region Kursk notdürftig erstellt, werden auch angegriffen. Das heißt, der russische Nachschub ist da auch akut gefährdet. Es gibt zwar auch relativ starke Kämpfe am Boden, aber Stand jetzt bleibt festzuhalten, dass die Ukraine da weiter auf dem Vormarsch ist.
Und das ist doch bemerkenswert, so sehe ich das jedenfalls und so ist meine Wahrnehmung, denn so viel auch darüber diskutiert wurde, wie weit das gehen kann, klar war, dass viele von Anfang an skeptisch waren, wie weit die Ukraine vorrücken kann und ob sie dieses Gebiet über einen kurzen Zeitraum würde halten können. Und wir wissen jetzt, Stand heute, dass die Ukraine, wenn auch langsamer, aber immer noch weiter vorrückt.
Das ist so. Und das könnte in den kommenden Tagen, das ist zumindest die Einschätzung einiger Beobachter, noch weiter vorwärts gehen, wenn nämlich russische Truppen durch eben diese Zerstörung oder Beschädigung dieser Brücken ja in Bedrängnis geraten könnten. Wenn da wirklich die Logistik, wenn nicht kollabiert, dann zumindest eben deutlich erschwert wird aus russischer Sicht. Also da bleibt abzuwarten, inwieweit die Ukraine da noch weiter vorrücken kann. Es klingt tatsächlich auch bei den Statements der politischen und militärischen Führung hier in der Ukraine so. Das wirkt nicht aufgesetzt, muss ich ehrlich sagen, wenn die sich hier positiv dazu äußern, also mit Blick auf sozusagen das, was man erwartet hat aus Sicht der politisch-militärischen Führung. Also da ist man tatsächlich, was Kursk angeht, aus ukrainischer Sicht derzeit guter Dinge. Im Übrigen auch Soldaten, mit denen man spricht oder Menschen, die Soldaten kennen, die dort vor Ort sind, da herrscht überwiegend eine positive Stimmung momentan.
Wie müssen wir uns denn die Situation vorstellen, jetzt mal von ukrainischer Seite aus betrachtet, in dieser Region rund um Sumy und entlang der Grenze eben zu dieser Region Kursk? Da findet ja jetzt plötzlich Krieg statt, wo vorher jedenfalls so akut und heftig kein Krieg war.
Ja, in Teilen ja schon. Also das ist zumindest nach dem, was das Team der ARD hier, also ich war selber nicht bisher in der Gegend, aber ein Fernseh- und Radioteam war in den vergangenen Tagen in Sumy ganz konkret. Und man muss schon sagen, dass diese Grenzregion, speziell Sumy, eigentlich seit 2 Jahren durchgehend oder über 2 Jahren unter Dauerbeschuss steht. Okay. Und dieser Beschuss ist auch im Zuge des Vorrückens der Ukraine noch heftiger geworden. Noch mehr Artilleriebeschuss, noch mehr Gleitbomben, diese sehr heftigen Bomben, die zuvor auf Kharkiv abgeworfen worden sind, die teilweise tonnenschwer sind, die fliegen da jetzt auf diese Grenzdörfer in Sumy. Die Dörfer werden auch immer stärker evakuiert. Aber es ist von dem, was eben das Team erzählt hat, eine etwas surreale Szenerie, weil wir einerseits diese gravierenden weiteren Folgen für die Zivilbevölkerung haben, gleichzeitig so eine Art festliche Stimmung tatsächlich. Also die Menschen freuen sich da offenbar überwiegend, dass es diesen Vorstoß gibt, nehmen dann in Kauf, dass sie auch ihre Häuser verlassen müssen in großen Teilen. Die Soldaten, hatte ich auch gerade geschildert, sind nach all dem, was man zusammentragen kann, vor Ort auch sehr optimistisch für den Moment, weil da auch offensichtlich Reserven und Ressourcen auf Seiten der Ukraine extra dafür geschaffen worden sind. Also diese Operation in Kursk ist ja ganz offensichtlich geplant, minutiös geplant worden, und man hat sich dabei sozusagen was gedacht und extra hat man da eben Ressourcen dafür freigehalten oder geschaffen. Und das sieht man offenbar jetzt auch vor Ort, dass da die Ukraine versucht, eben hinter der Front die Logistik aufrechtzuerhalten, alles, was dazugehört, mit Rotation, mit Verpflegung, mit Krankentransporten, da wo es nötig ist. Und wenn wir einen kurzen Blick vielleicht nach Russland werfen, da hat ja die Ukraine jetzt ja Kontrolle, eine de facto Kontrolle über einige Dörfer, über einige Kleinstädte, und hat da auch in der Kleinstadt Sudja, die hatte bis vor kurzem etwa 6.000 Einwohner, eine Militärkommandantur, eine ukrainische, auf russischem Boden eingerichtet. Das heißt, die Ukraine ist dort jetzt auch de facto zum Beispiel für die Versorgung der lokalen Bevölkerung mit Lebensmitteln und so weiter zuständig.
Bei aller Vorsicht also und bei allen Unwägbarkeiten für den Moment spiegelt die ukrainische Seite, dass diese Operation erfolgreich ist. Jetzt gab es ja, seit es die ersten Meldungen gab, viel Debatte darüber, was eigentlich das Ziel der Ukraine, was das Ziel von Selenskyj, dem Präsidenten, ist. Ist das jetzt klarer, was Volodymyr Selenskyj damit bezweckt mit diesem Gegenangriff?
Ich glaube, da muss man zwischen den taktischen, den etwas kleineren und den größeren operativen Zielen und Überlegungen unterscheiden. Es war sicherlich eine Überlegung der Ukraine, auch die eigene Handlungsfähigkeit erst einmal zu offenbaren, nach innen und nach außen in Richtung der westlichen Partner, um zu zeigen, ja, die Ukraine ist selbst unter diesen derzeit ja schwierigen Bedingungen nach wie vor in der Lage, Russland Schaden zuzufügen und viele zu überraschen, inklusive auch der westlichen Partner. Dazu kommt sicherlich auch der Aspekt eines größeren Gefangenenaustausches. Man hat ja sehr viele Kriegsgefangene, mehrere hundert offenbar dort derzeit ja ergriffen. Im Übrigen oft russische Wehrdienstleistende, die eigentlich dort gar nicht sein dürften, auch aus russischer Sicht, aber das nur am Rande. Und Volodymyr Selenskyj, der Präsident, hat jetzt sozusagen als ein operatives Ziel, offiziell zumindest, die Schaffung einer Pufferzone in der Region Kursk als Ziel genannt, um eben diese Region Sumy, die seit 2 Jahren durchgehend beschossen wird, zu entlasten. Was nicht offen ausgesprochen, aber durchaus angedeutet wird, ist, dass man Russland gegebenenfalls auch dazu drängen möchte, sagen wir mal, mehr Verhandlungsbereitschaft zu zeigen als bisher, dass man nämlich dann vielleicht durch diesen territorialen Gewinn ein Faustpfand in der Hand haben könnte, für den Fall, dass man dann möglicherweise wann auch immer in Gespräche einsteigen könnte, konkret, also sozusagen Gebiete sozusagen auszutauschen. Das ist zumindest so ein theoretisch denkbarer Fall. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit will und wie weit kann die Ukraine da noch weiter vorrücken, weil das Gebiet ist ja relativ klein, wie auch gerade geschildert, und ist sie in der Lage, auch langfristig dieses Gebiet zu halten?
Aus dem US-Verteidigungsministerium kommt die Einschätzung, wenn wir mal auf die andere Seite nach Russland schauen, dass sich Moskau eher schwer tut, auf diese Gegenoffensive zu reagieren. Das war in den ersten Tagen sicherlich ganz ausdrücklich so. Bleibt es dabei, dass Russland Schwierigkeiten hat, irgendwie zu reagieren auf diese Vorstöße der ukrainischen Streitkräfte?
Es hat den Anschein tatsächlich, dass die Reaktion nach wie vor langsam ausfällt, dass da ein gewisser Mangel an Flexibilität immer noch an den Tag gelegt wird. Also Russland hatte es ja zumindest geschafft, das Vorrücken der Ukraine einzudämmen, etwas zu bremsen. Also Defensivreihen wurden da schon gebildet und es gibt auch heftigere Kämpfe am Boden mittlerweile. Aber wirklich zum Stillstand ist eben diese Offensive nicht gekommen und die Ukraine ist ja auch nicht zurückgedrängt worden. Und jetzt kommt dann eben möglicherweise noch die Problematik mit den zerstörten Brücken, mit der zerstörten Logistik im Hinterland, wo sich dann schon auch die Frage stellt, das sagen zumindest auch einige ukrainische Experten, ob Kursk für Wladimir Putin tatsächlich eine so große Priorität derzeit genießt. Also einerseits heißt es natürlich oder stellt sich die Frage, hat Russland wirklich genügend Kapazitäten, um sowohl Kursk versuchen zurückzuerobern und gleichzeitig im Osten der Ukraine, wo Russland ja in der Offensive ist, weiter die eigenen Ziele zu verfolgen? Oder ob Russland dann doch begrenzte Kapazitäten hat und derzeit eben Kursk in der Prioritätenliste nicht ganz oben steht. Das wissen wir derzeit noch nicht abschließend. Aktuell hält sich Putin ja übrigens in Tschetschenien auf, in dieser Teilrepublik Russlands, wo ja Ramzan Kadyrov, der Präsident Tschetscheniens, der Machthaber, ist dort ein Vertrauter von Wladimir Putin. Und da könnte es ja durchaus sein, dass ist zumindest eine naheliegende Überlegung, dass es darum gehen könnte, ja, neue, frische Kräfte zum Beispiel für Kursk anzuwerben, zu gewinnen aus Sicht von Putin.
Und trotzdem, du hast es gesagt, der militärische Druck Russlands in den eroberten Gebieten der Ukraine, also entlang der langen Front im Donbass insbesondere, bleibt hoch. Die dortigen Kämpfe sind weiter schwer. Ist das eine Gefahr, dass alle Ressourcen, die jetzt die Ukraine in Richtung Kursk delegiert, dass die dann da fehlen, um Russlands Vormarsch dort aufzuhalten?
Diese Gefahr ist sicherlich da. Die Ukraine geht auch relativ offen mit dieser Problematik um in einigen Stellungnahmen. Und da heißt es dann, dass die Operation in Kursk derzeit schlicht und ergreifend wichtiger sei. Man würde sozusagen natürlich gerne den Donbass verstärken und die Reserven dort einsetzen, aber Kursk sei derzeit wichtiger. Und es ist aus ukrainischer Sicht sicherlich problematisch, dass wir bisher keinen nennenswerten Abzug russischer Truppen aus dem Donbass in Richtung Kursk beobachten, vielleicht nur in einzelnen Fällen, aber eben nicht in großer Zahl. Und da gibt es zum Beispiel die Stadt Pokrovsk im Westen der Region Donetsk, auf die es Russland derzeit abgesehen hat, wo sich Russland mittlerweile weniger 10 Kilometer davon entfernt befindet, wo die Bevölkerung ausdrücklich dazu aufgerufen ist, die Stadt zu verlassen, möglichst in den kommenden Tagen. Und diese Stadt ist ein wichtiges Drehkreuz für die Logistik des ukrainischen Militärs. Und es gibt dort zentrale Straßenverbindungen weiter in den Osten der Ukraine. Das heißt, würde Russland wirklich diese Stadt umzingeln und gegebenenfalls einnehmen, wäre das schon ein ziemliches Problem für die Ukraine. Wir wissen nicht, wie gut die Defensivstellungen rund um die Stadt ausgebaut sind. Wahrscheinlich würde es Russland nicht ohne weiteres schaffen, die Stadt einzunehmen. Man spricht davon, dass die Stadt so ein wenig das Schicksal von Städten wie Bachmut oder Avdiivka erleiden könnte, die ja mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt worden sind im Zuge der Kämpfe. Das heißt, aus Sicht der Ukraine scheint es so zu sein, weil Russland einfach diese massiven Mittel mit Artillerie, mit Gleitbomben, mit Unmengen an Soldaten im Donbass derzeit zur Verfügung hat und dort vorrückt, scheint man die Prioritäten so gesetzt zu haben, dass man dort im Donbass die Schäden so gut es geht begrenzen will, um dann an anderer Stelle in diesem Fall in Kursk, so viel wie möglich für sich herauszuholen und dann eben hofft, dass dieses Kalkül aufgeht, an der einen Stelle nicht zu viele Verluste zu erleiden und Russland an anderer Stelle umso größeren Schaden zuzufügen.
Aber wenn du die Stadt Pokrowsk erwähnst und Evakuierungsmaßnahmen, die da jetzt notwendig sind, weil eben Russland weiter großen militärischen Druck ausübt, weiter Schritt für Schritt zumindest, wenn auch langsam vorankommt, dann heißt das auch, so wie du es mir schilderst, in Kiew ist das Kalkül, wir sind auch bereit, einen gewissen Preis dafür zu zahlen, sage ich jetzt mal, um diesen strategischen, diesen taktischen Erfolg jenseits der Grenze zu erreichen.
Das scheint so zu sein, weil man auch, oder das ist zumindest mein Eindruck, dass man derzeit, glaube ich, nicht sieht, wie man diesen Vorstoß Russlands im Donbass wirklich ernsthaft unterbinden könnte. Einfach durch diese Unmengen an Waffen und Soldaten, die Russland dort einsetzt, dem wirklich etwas entgegenzusetzen. Und dass hier die Haltung vorherrschend ist, dass man diese Reserven, die man ja offensichtlich gehabt hat auf ukrainischer Seite, dass man die dort ja vergeuden würde, dass es dort einen Verschleiß geben würde und dass man eben dieses Kalkül jetzt aufgestellt hat und hofft, dass das eine und das andere sich sozusagen nicht gegenseitig aufheben und ja, man dann eben gewisse Verluste bereit ist, in Kauf zu nehmen, um an anderer Stelle umso größeren Gewinn für sich herauszuholen und dann auch hofft, dass Russland sich dann abnutzt.
Du hast uns ja geschildert, welche taktischen und strategischen Ziele Volodymyr Selenskyj zu erkennen gibt mit dieser Gegenoffensive, also dass es darum geht, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Das Überraschungsmoment hast du genannt, auch die Pläne für so etwas wie eine Pufferzone entlang der Grenze und die Fähigkeit, viele Kriegsgefangene zu machen, möglicherweise auch für spätere Verhandlungen und dann einen Gebietsaustausch, der dann vielleicht auf dem Verhandlungstisch zu besprechen wäre. Glaubst du, ist dein Eindruck, dass sich das Ziel über Verhandlungen, ein Ende der Gewalt, ein Ende dieses Krieges zu erreichen, dass das aufgehen könnte?
Aus Russland gab es ja heute eher sozusagen das genau gegenteilige Signal von Dmitri Medvedev, dem früheren Präsidenten, der sich aber auch hervorgetan hat als sozusagen sehr aggressiver Kommentator des russischen Krieges, der gesagt hat, es werde Verhandlungen erst geben nach dieser Offensive in Kursk, wenn der Gegner, also die Ukraine, vollständig besiegt sei. So, man muss, glaube ich, jetzt auch nicht zwingend jedes Wort so ernst nehmen von Medvedev, als dass die Linie, die zentrale Linie des Kremls wäre. Das heißt, möglicherweise könnte es vielleicht auf dem Weg zu Verhandlungen einen Schritt vorwärts gegangen sein. Aber ich glaube, Wladimir Putin wird schlicht und ergreifend weiter versuchen, erstmal seine militärischen Ziele zu erreichen. Und es ist natürlich auch von außen schwer zu beobachten oder einzuschätzen, inwieweit der Druck dann zum Beispiel auf ihn steigen würde, wenn die Ukraine weiter vorrücken würde, noch weiter ins Landesinnere oder eben die Region Kursk in der jetzigen Form über Wochen oder Monate halten könnte. Das ist schwer vorherzusagen, welche Dynamiken da in der politischen, militärischen Führung in Russland das ausrufen könnte. Deswegen würde ich sagen, wenn überhaupt, haben wir nur einen kleinen Schritt in Richtung möglicher Verhandlungen jetzt beobachtet oder beobachten derzeit. Ernsthaft sind, glaube ich, momentan eigentlich auch beide Seiten nicht daran interessiert, sondern versuchen eher erstmal weiter militärisch ihren Vorteil weiter auszubauen bzw. Vorteile zu erlangen.
Peter, vielen Dank.
Danke dir auch.
Das war der Tag für diesen 21. August 2024. An meiner Seite im Team war heute Thilko Gries. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.